Willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanie und liefern dir Kräuterkundiges für alle Sinne, laden außergewöhnliche Gäste ein und erzählen dir wunderbare Geschichten über Wildpflanzen. Die schönsten gibt es nun als Buch. Wir schenken dir zu unserem dritten Podcast-Geburtstag einen Krautstrauß, ein buntes Wildkräuter-Mitmachbuch mit 12 Kraut-Essays und unseren Lieblingsanwendungen. Großartig gestaltet für noch mehr spannende Naturerlebnisse. Jetzt bestellen unter www.lunaherbs.de. Kraut History. Die Geschichte von Klosterfrau Melissengeist. Es war einmal eine junge Frau, die sich berufen fühlte. Die Offizierstochter Wilhelmine Martin entschied sich für ein Leben als Nonne. Doch was absolut unvorstellbar schien, ereignete sich. Sie verlor ihren Job, der auf die Ewigkeit ausgerichtet war. Dem Herrn zu dienen in Stille und Gebet, in Arbeit und Demut. Die sogenannte Säkularisation zu Beginn des 19. Jahrhunderts entzog den Klöstern ganz wörtlich ihren Grund und Boden sowie ihre Aufgaben. Maria Clementine Martin, wie sie sich nun nannte, irrte durch Westfalen und verdingte sich als Lazarettschwester und hatte bald ein Verfahren wegen Quacksalberei am Hals. Unbeirrt zog sie indes nach Köln und begann dort, kölnisch Wasser zu verkaufen. Kurze Zeit später startete sie mit der Produktion eines Karmelitergeistes, eines Melissen- und Kräuterextraktes. Die Ex-Klosterfrau sollte damit ein Firmenimperium gründen. Geschickt in Werbung und Marketing, hervorragend vernetzt und bissig vor Gericht, schaltete sie alle Konkurrenten um sich herum gekonnt aus. Vor ziemlich genau 180 Jahren starb sie, und doch lebt sie mit Name und Logo in ihrem Unternehmen weiter. Und noch nie war ihr Melissengeist so wertvoll wie heute. So beginnen Märchen, doch was wir uns heute anhören, ist alles andere als das. Eine knallharte Geschichte, in der es um Geld, Geschäfte und Geschick, um Klüngel und Kraftakte und irgendwie natürlich auch um Kräuter geht. Tauchen wir nun also ein in eine glasklare Flüssigkeit, die es zu Weltruhm brachte. Tauchen wir ein in die Geschehnisse im rheinischen Köln zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Willkommen zur Story von Klosterfrau Melissengeist. Wilhelmine Martin erblickt 1775 in Brüssel als Tochter eines Soldaten aus der österreichischen Armee das Licht der Welt. Im katholischen Glauben erzogen, tritt sie mit 17 Jahren ins Kloster St. Anna in Coesfeld ein und switcht ihren Namen auf Maria Clementine. Ihre neue Heimat ist ein gestrenger Orden, der sich nicht zuletzt sozialen Diensten verschrieben hat. Denn die Cura, die Sorge um die Kranken und Schwachen, ist ein wesentliches Merkmal klösterlichen Lebens. Daher ist Krankenpflege ihr Ding. Sie interessiert sich für Heilpflanzenkunde und übernimmt tradierte Rezepturen. Alles hätte so beschaulich sein können, wäre da nicht die flächendeckende Verstaatlichung kirchlicher Güter zu Zeiten Napoleons. 1803 schließt Knall auf Fall das Coesfelder Kloster und zurück bleiben große Fragezeichen für das Leben der jungen Frau. Versorgung und Bleibe, Perspektive und Gemeinschaft, all das bleibt auf der Strecke. Als arbeitslose Nonne geht Maria Clementine auf Wanderschaft, tingelt durch ein paar noch so gerade geöffnete Klöster und ist bettelarm. Doch sie beschließt, sich nicht unterkriegen zu lassen. Ausgerechnet die Kriege Napoleons und die Schlacht von Waterloo kommt ihr zu Pass und sie pflegt als Lazarettschwester Verwundete unter der allerhöchsten Anerkennung seiner Majestät des preußischen Königs Friedrich Wilhelm III., der ihr fortan eine jährliche Rente von 160 Goldtalern auszahlt. Hören wir dazu ihre Worte. Im Jahre 1815, wo der Kriegsschauplatz in Brabant eröffnet war, nahm ich mich in den Lazaretten sehr den tapferen Preußen, welche für die große Sache der Menschheit geblutet hatten, an und suchte nach meinen Kräften zu der baldigen Wiederherstellung der verwundeten Krieger beizutragen. Maria Clementine ist eine geschickte Briefschreiberin und sie korrespondiert mit der Landesmutter von Coesfeld ebenso wie mit dem preußischen Königshaus oder hohen geistlichen Würdenträgern. Und dennoch steht sie in ihren besten Jahren nach Kriegsende erneut auf der Straße. Sie muss ein ziemlich angestrengtes Leben geführt haben, zumal sie noch ein Verfahren gegen Pfuscherei und Quacksalberei an den Hacken hat. Der Vorwurf? Sie übe an Patienten Kuren aus, die nur approbierten Ärzten vorbehalten sind. Maria Clementine macht, mutmaßlich nicht ohne Berechnung, einen auf unwissend. Zitat: Unbekannt mit dem Gesetze, welches das Verbot enthält, dass keiner ohne vorherige Erlaubnis des Staates aus der Kur der Wunden ein Gewerbe machen dürfte, leistete ich manchem einen Fistel- und Krebsschaden hart daniederliegenden Patienten, an deren Aufkommen schon mehrere hiesige Wundärzte gezweifelt hatten, den tätigsten Beistand und war durch meine erworbenen Kenntnisse so glücklich, beinahe allen Patienten, die ich laborierend an den gedachten Krankheiten behandelte, die so lange entbehrte Gesundheit wieder zu verschaffen. Fakt ist jedoch, dass sie von den preußischen Medizinalbehörden keine Erlaubnis erhält, medizinische Behandlungen vorzunehmen. Als Frau schon mal sowieso nicht, könnte man vielleicht noch hinzufügen. 1825 bricht sie von Westfalen in die Domstadt am Rhein auf, immerhin damals knapp 50 Jahre alt. Dort, mitten im Herzen von Köln, in einer verwinkelten Gasse in Domnähe, pflegt sie den betagten Domkapitular und ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Köln ist ein Hotspot für den Handel, recht wohlhabend, stark wachsend und voller kränkelnder Menschen, die in der stinkenden Stadt nach Wohlgeruch und guter Luft lechzen. Und so lesen wir in der Kölnischen Zeitung in einer Novemberausgabe des Jahres 1825, dass eine gewisse Maria Clementine im Haus des Domkapitulars echtes kölnisches Wasser verkauft. Das ist in mehrerer Hinsicht bemerkenswert. Allein die Tatsache, dass das Haus eines Geistlichen zum Verkaufsort wird, ist eine kleine Sensation, was nur durch ihre guten Drähte gen Erzbischof zu erklären ist. Zum anderen wittert sie, völlig zu Recht, Marktpotenzial für Duftwässer, die seit Beginn des 18. Jahrhunderts schwer im Kommen sind. Ursprünglich stammt das sogenannte Eau de Cologne von der Firma Johann Maria Farina aus Köln bzw. zuvor aus Italien. Es handelt sich um ein Gemisch aus ätherischen Ölen von Südfrüchten und Zeder, gelöst in hochprozentigem Alkohol, was bald eine Erfolgsgeschichte schreibt. Nicht zuletzt, weil es prominente Kundschaft wie Napoleon, Mozart oder Goethe aufweist. Aqua Mirabilis ist ein wohlriechendes Wunderwasser, das wunderbarerweise wundervolles Geld in die Kassen des findigen Händlers spült. Schon bald gibt es Nachahmer. Wohl so um die 60 weitere Hersteller tummeln sich auf dem Markt der kölnischen Wässer, der um 1800 wirklich boomt. Im Vergleich zu Parfums ist kölnisch Wasser günstiger und wird vor allem von Männern genutzt. Maria Clementine steigt also mit in den Ring als Ex-Nonne und mit untrüglichem Geschäftssinn ausgestattet. Zunächst vertreibt sie lediglich kölnisch Wasser und stellt es noch nicht selbst her. Doch auch das bleibt nicht unentdeckt und sie hat sich mit dem Vorwurf nicht gezahlter Gewerbesteuer auseinanderzusetzen. Sie pariert unerschrocken und zahlt ihre Steuern. Nach dem Tod des Domkapitulars zieht sie ins benachbarte Domhofsgässchen. Sie schließt reichlich Kontakte, etwa mit dem Domapotheker ums Eck, der ihr in Sachen Zutaten für ein eigenes Wasser schließlich unter die Arme greift. Mit Alkohol aus Kartoffelschnaps, ätherischen Ölen und einer Distille macht sie sich ans Werk und kreiert, nach Rezeptvorlagen, die in Köln kursieren, ein Destillat aus 13 Heilpflanzen, allen voran die Melisse, sodann Wurzeln aus Alandewurz, Angelika, Ingwer und Enzian, gefolgt von Galgant, Pfefferfrüchten und gewürzt mit reichlich Weihnachten, nämlich Zimt, Nelken, Pomeranzen, Koriander, Kardamom und das Ganze konserviert in 80%igem Alkohol. Der Melissengeist nimmt Formen an. Hier halten wir kurz ein in der Geschichte und verlieren, weil wir natürlich ein Kräuterpodcast sind, ein Wort zur Melisse. Melissa officinalis kommt aus dem Mittelmeerraum und ist seit dem 11. Jahrhundert in Deutschland als Heilgewürz und Duftkraut in Klostergärten belegt. Hildegard von Bingen bezeichnet sie als Pflanze, die das Herz fröhlich macht und die Kräfte von 15 anderen Kräutern in sich trägt. Die Pflanze hat eine beruhigende, krampflösende und herzstärkende Wirkung. Wer genau gelauscht hat, hat außerdem eben andere große Heilpflanzen vernommen, die wir eben an anderer Stelle würdigen, wie etwa die Engelwurz bzw. Angelika, eine großartige Bitterdroge. Kein Zweifel, die Zusammensetzung des Melissengeistes ist wirkmächtig und bis zum heutigen Tag unverändert. Hören wir dazu Maria Clementine selbst. Einem hochverehrten Publikum machte ich bereits die ergebene Anzeige, dass ich ein aus kölnischem Wasser und Karmelitengeist bestehendes Destillationsgeschäft auf der Litsche am Dom Nummer 1 errichtet hätte. Da ich aber dasselbe auf dem Domhof Nummer 10 verlegt und die dazu nötige Einrichtung beendigt habe, so ermangele ich auch nicht die billigsten Preise nach dem Wunsche eines geneigten Zuspruchs verbunden gleichzeitig mitzuteilen. Kölnisches Wasser, das Kistchen mit 6 großen Flaschen, 1A-Qualität mit Amber, 66 Groschen. Melissen- oder Karmelitergeist, das Kistchen mit 6 großen Fläschchen, 73 Groschen. Lavendelwasser mit oder ohne Amber nach Größe der Fläschchen zu 6 bis 7 bis 8 Groschen. Der wahre und echte sogenannte Essig de Quatre Voleurs zu 18 Groschen die Flasche. Erschwinglich ist das nicht. Eher ein teures Extra für die gehobene Klasse in Köln und solche Produkte dürfen nicht nach napoleonischer Gesetzgebung als Heilmittel verkauft werden. Das wird uns noch einmal beschäftigen. 1826 lässt Maria Clementine ihre Fabrikation im Handelsregister der Stadt Köln eintragen und ihren Namen Maria Clementine Martin Klosterfrau schützen. Ein wichtiger Schachzug, war doch der Stand der Klosterfrau immer noch hoch angesehen. Im Marketingdeutsch würden wir also sagen, sie erkennt ihr Alleinstellungsmerkmal und baut es systematisch aus. Auf dem Weg zu einer strategisch guten Marktposition lässt die Ex-Nonne kaum ein Gerichtsverfahren aus, deren Einzelheiten wir uns hier im Detail ersparen. Sie disqualifiziert ein Regensburger Konkurrenzprodukt und brüstet sich mit nirgendwo belegbaren Kenntnissen aus ihrer klösterlichen Vergangenheit in Sachen Heilwasserherstellung. Sie gilt in der Überlieferung als harte Geschäftsfrau, der 1831 der nächste Coup gelingt. Sie bittet um, Zitat, die allerhöchste Erlaubnis, ihre Fabrikate mit dem preußischen Adler zieren zu dürfen. Es würde mir dann für den Rest meines irdischen Lebens kein Wunsch mehr übrig bleiben. Und tatsächlich, sie erhält aufgrund ihrer ausgezeichneten Connections das Privileg und darf neben dem markanten Namen Klosterfrau ein staatlich anerkanntes Logo führen. Ein perfekter Markenaufbau, würden wir also heute sagen. Du findest übrigens beides heute auch noch auf den Flaschen. Und das ist natürlich ein nicht zu unterschätzender Wettbewerbsvorteil im Kölnisch-Wasserkampf. Selbstverständlich regt sich Widerstand. Doch Maria Clementine ist weiter streitlustig, wenn andere Unternehmer aus Köln ihr forsches Vorgehen rechtlich anzweifeln. Es entspinnt sich mit den Lokalmatadoren der oben erwähnten Familie Farina ein saftiger Markenrechtsstreit um die Verwendung des Preußenadlers. Doch Maria zieht alle Hebel in Richtung Obrigkeit und gewinnt. Sie legt sich auch mit der ehemaligen Haushälterin ihres Konkurrenten, der Karmelitergeist vertreibt, an. Jahrelang beharken die Damen sich vor Gericht. Im Kern geht es um die Frage, ob die Wässer illegal als Heilmittel vertrieben werden. Dass Maria Clementine den Beipackzettel der Konkurrenz schlicht kopiert und eigentlich das Gleiche proklamiert hatte, ignoriert sie einfach. Therese Sturm, so der Name der Widersacherin, ist ebenfalls nicht zimperlich und wehrt sich gegen die, Zitat, Verfolgungssucht einer Klostergeistlichen, welche leider schon zu lange im Gewand der Scheinheiligkeit, Armut bei nicht unbedeutendem Reichtum heuchelnd, unverdiente Gunst und Mitleid vielseits erschlichen hat. eine seltene Quelle über weibliches Geschäftsgebaren. Die Behörden sind also gut ausgelastet und am Ende unterliegt Martin, was ihre Kampfkraft jedoch nicht im Mindesten mindert. Sie kann es eben gut mit den Herren in Schlüsselpositionen und so schlachtet sie ihr Image als integre Ordensfrau einfach weiter aus. Außerdem scheint der Melissengeist ihre Nerven derart zu stärken, dass sie jahrelange Rechtsstreitigkeiten einfach an sich vorüberziehen lässt. Subtil preist sie ihren Melissengeist als medizinische Anwendung an. Zitat: Die Haupteigenschaft dieses souveränen Wassers besteht darin, dass es das Herz erleichtert und zur Freude stimmt. Ganz so, wie Hildegard von Bingen es vor ihr kundgetan hat. Das ist deshalb so brisant, weil es eben eigentlich nur Apothekern vorbehalten war, Arzneien herzustellen und zu verkaufen. Und obschon chemische Prüfungen zu der Zeit noch kaum möglich sind, bescheinigt ihr eine stattliche Anzahl renommierter Mediziner im Beipackzettel die Güte und Qualität ihres Produkts. Ein wohlriechender Geist, ein nervenbelebendes und stärkendes Mittel, das in allen Stücken das nämliche Lob erhält. Gesamturteil? Besonders empfehlungswürdig. Eine Adelung, also auch von gestrenger ärztlicher Seite, zu der sie als offenbar begnadete Netzwerkerin stets im Austausch steht. Zitat: Wollte ich eine Statistik meines Absatzes liefern, keine Stadt der zivilisierten Welt würde darin unvertreten sein. Zitat Ende. Das soll sie einmal gesagt haben. Ihr Angebot umfasst eben erwähntes Lavendelwasser und der legendäre Essig der vier Räuber, der gegen Pestilenz und andere durch üble Lüfte, sprich Aerosole, übertragene Krankheiten helfen soll. Doch mittlerweile nagt das Alter und die Schwindsucht an der umtriebigen Maria Clementine, wo vielleicht auch der Melissengeist an seine Grenzen kommt. Schon früh steigt ein Ziehsohn, Peter Schäben, in ihr Unternehmen mit ein. Er übernimmt mehr und mehr die Geschäfte, sogar Industriemessepräsenzen. Die Bekanntheit und der Umsatz steigen, was die Klosterfrau dazu bringt, ihn als Alleinerben einzusetzen. Er soll die Firma Maria Clementina Martin Klosterfrau also weiterführen und das, Zitat, gnädigst verliehene preußische Wappen auf den Fabrikaten des Kölnischen Wassers und des Karmeliter Melissengeistes fortführen. Schließlich stirbt sie am 9. August 1843 unter großer Anteilnahme der Bevölkerung. Heute liegt sie auf dem Kölner Melatenfriedhof begraben. Eine Statue befindet sich am Kölner Rathausturm und eine Straße ist im Rheinauhafen nach ihr benannt. Zitat: Durch wahre Frömmigkeit ausgezeichnet, in christlicher Liebe durch Wohltun beglückt und beglückend, in Tätigkeit des Geistes, ungeachtet ihres schon sinkenden Lebens, oft wundersam gekräftigt, schaffte sie, selber eine vielgeprüfte Dulderin, Armen und Bedrängten Linderung und Hilfe, vervollkommnete die Fabrikation des so berühmten Karmeliter Melissengeistes wie des Kölnischen Wassers. So heißt es im Nachruf. Und wie geht die Geschichte weiter? Peter Schäben weitet nach Marias Tod das Unternehmen beträchtlich aus. 1933 muss es dann Konkurs anmelden. Mit dem Kauf des Kölner Kaufmanns Wilhelm Dörenkamp gelang es zu weiteren Höhenflügen. Und heute zählt die Klosterfrau Healthcare Group rund 1000 Mitarbeitende mit Sitz in der Schweiz und einer 500 Millionen Umsatz. Obschon die Führungsriege männlich ist, ziert Maria Clementine immer noch jede Flasche Melissengeist. Was für eine Frau! Vom Leben umhergestoßen, singt sie schon bald im Reigen der Mächtigen mit. Exzellent vernetzt und immer wieder außerordentlich protegiert von höchster Stelle, sei es aus geistlicher oder weltlicher Amtsstube. Geschickt baut sie ihr Image als hilflose, enteignete Klosterfrau auf und schlachtet es als eine der ersten überhaupt werbewirksam aus. Die Klosterkarte spielt sie als Alleinstellungsmerkmal und ist im Wortsinn zusätzlich gut gewappnet durch das königlich-preußische Emblem. Unerschrocken und rigoros, berechnend und zuweilen intrigant schimmert ihr Charakter durch die Quellen, die uns eine entschiedene Frau präsentieren, die im 19. Jahrhundert ein Kräuter-Start-up gründete. Und mit ihr findet sich Klosterfrau Melissengeist gegen so ziemlich alle Wehwehchen, vom Muskelkater bis zum Magen-Darm, seit knapp 200 Jahren in fast jeder Hausapotheke. Was für eine Story. Das war eine weitere Folge von Kraut im Ohr, diesmal mit einem History-Track. Noch mehr Geschichten findest du in unserem neuen Buch Krautstrauß, dein wildes Wildkräuter-Mitmachbuch. 12 Stories über unsere liebsten Heilpflanzen, gepaart mit Rezepten und Selbsterfahrungsübungen. Jetzt bestellen unter www.lunaherbst.de. In diesem Sinn, danke für deine Treue und fürs Zuhören und bald auch fürs Lesen. Alles Gute von deiner Mo. Oh.